Es war ja echt lustig, was der Daniel vorher vorgelesen hat, zum Teil. Der hat zumindest zum Laufen angefangen, bei mir kommt es gar nicht so weit. Ich habe mich nur identifizieren können mit einem Standling. Die Pizza hat mich auch angesprochen. Und ja, und doch steht da sehr viel Wahrheit drin. Der Daniel und ich haben sich nicht angeredet heute und auch nicht zusammengesprochen, aber da werden sicher Ähnlichkeiten heute vorkommen. Ich möchte nur als Einleitung nur eine kleine Wiederholung machen von letzten Donnerstag. Wir haben vor 2 Wochen über die Liebe gehört. Der Markus hat uns die Predigt gehalten über die Liebe. Und ich habe eben aus Johannes-Evangelium vorgelesen, wo es heißt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, denn wenn ihr Liebe untereinander habt. Markus hat dann die Predigt über die Liebe geholt, eben aus 1. Korinther 13, Vers 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Und die Frage, was wir heute dann gestellt haben, oder was sie mir dann gestellt haben, wie können wir einfach diese Liebe praktizieren und auch diese zum Ausdruck bringen? Und wir haben letzten Donnerstag über das gesprochen. Und da hat mir eben der Herr einen Text von der Apostelgeschichte, eine Begebenheit einfach gezeigt und die möchte ich jetzt immer kurz vorlesen, weil auf diese Affe möchte ich nachher eigentlich bei der Projekt dann einstehen. In der Apostelgeschichte 12,1-18 heißt es: Um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand um etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Und als er ihn festgenommen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und übergab ihn 4 Abteilungen von je 4 Kriegsknechten zur Bewachung in der Absicht, ihn nach dem Passa, dem Volk, vorzuführen. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht. Von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen 2 Kriegsknechten mit 2 Ketten gebunden, und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu, und ein Licht glänzte in dem Raum. Er weckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite und sprach: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Umgürte dich und zieh deine Schuhe an! Und er tat es. Und jener spricht zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte, ein Gesicht zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen waren, kamen sie zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt, und dieses öffnete sich ihnen von selbst. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit, und mit einem Mal verließ ihn der Engel. Da kam Petrus zu sich und sprach: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich errettet hat aus der Hand des Herodes und von allem, was das jüdische Volk erhoffte. Und er besann sich und ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Als nun Petrus an die Tür klopfte, kam eine Magd namens Rhoda herbei, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, machte sie vor Freude die Tür nicht auf, sondern lief hinein und meldete: Petrus stehe vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihr: Du bist nicht bei Sinnen. Aber sie bestand darauf, dass es so sei. Da sprachen sie: Es ist ein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen, und als sie öffneten, sahen sie ihn und erstaunten sehr. Er gab ihnen aber mit der Hand ein Zeichen, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis geführt hatte. Er sprach aber: Meldet dies dem Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einem anderen Ort. Als es nun Tag geworden war, entstand eine nicht geringe Bestürzung unter den Kriegsknechten, was wohl aus Petrus geworden sei. Als aber Herodes nach ihm verlangte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie zur Hinrichtung abführen. Und er ging aus Judäa nach Caesarea hinab und hielt sich dort auf. Diese Geschichte, nur kurz zusammengefasst, wir haben es am Donnerstag durchgesprochen, eine angespannte Situation in der Gemeinde, damals eine Extremsituation, Verfolgung, Misshandlung, Tötung und Ermordung des Jakobus, ein ehemaliger oder noch ein Jünger vom Herrn Jesus, Bruder des Johannes und eigentlich einer von den engsten Jüngern vom Herrn. Den Juden hat das gefallen und Herodes hat davor gehabt, dass er das mit dem Petrus macht. Petrus in Gefangenschaft, detaillierte Beschreibung von seiner Befreiung, alles, was da beschrieben ist, ist genau das, was man eigentlich nicht tun sollte, sich in aller Ruhe anziehen, das Licht auf dran, so wie das die Herrlichkeit glänzt hat vom Engel, sind da durchmarschiert, ohne dass wer was merkt, und die Tiere ist versöhnt auch aufgegangen und der war befreit. Ganz einfach. Und ich glaube, wie schon geredet, dass dies einfach deswegen so hervorgehoben worden ist, um zu zeigen, was für Wunder das da eigentlich der Herr vollbracht hat. Die Konsequenz für die Soldaten, die was hinten hätten bewachen sollen, haben nachher das tragen müssen, was eigentlich für den Petrus gedacht war, eben die Hinrichtung. Aber zwei wichtige Verse möchte ich auch aufzeigen. Ich habe es eh beim Lesen versucht zu betonen, wo es heißt im Vers 5, so wurde Petrus nun in der im Gefängnis bewacht. Von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn gebetet. Und im Vers 12 nume, wo es heißt, wo viele versammelt waren, also in dem Haus, wo viele versammelt waren und beteten. Und aufgrund unserer Situation in der Gemeinde, einfach zum einen angespannt, aber auch irgendwo eine traurige Situation, die schwerkranke Lieselotte, die ist heute nicht da, und auch der Schutzberger Josef hinten. Und aufgrund dessen, was wir da gehört haben, haben wir beschlossen, miteinander, dass wir miteinander jeden Tag für sie zu beten. Vor 19 Uhr treffen wir uns da, eine Stunde lang wird für sie gebetet. Und wir haben schon zwei solche Gebetsabende gehabt, am Freitag und am Samstag. Und werden sie heute noch haben. Und dies aufgrund der Geschichte, aufgrund des Wortes Gottes. Die Corrie ten Boom, wie es bekannt an jeden, hat einmal gesagt, das Größte, was ein Mensch für einen Menschen, also für einen anderen Menschen tun kann, ist, dass er für ihn betet. Und an dieser Tatsache möchte ich heute noch anknüpfen, mit dem eigentlichen Thema, was ich heute habe. Und zwar haben wir zuerst gesagt, wir treffen uns eine ganze Woche lang jeden Tag zum Gebet. Es ist auf der einen Seite eine schöne Sache und eine wichtige Sache. Wir haben Gemeinschaft miteinander, wir bringen irgendwo unsere Nächstenliebe zum Ausdruck. Wir beten miteinander. Ich habe es gerade gelesen oder gehört. Das ist eigentlich das Größte, was wir für einen anderen tun können. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns auch dessen bewusst sein, dass das jemandem überhaupt nicht gefällt, was wir da tun. Satan, dem Teufel und seine Konsorten taugt es überhaupt nicht, dass jetzt auf einmal das Standardprogramm einer Gemeinde irgendwo verlassen worden ist, sagen wir mal so, aufgegeben worden ist und sich jetzt vor einmal von heute auf morgen 7 Mal in der Woche zum Gebet trifft. Und er will von ganz sicher nicht, dass wir anfangen, dass wir Liebe untereinander haben und diese ausüben oder vermehrt ausüben, sagen wir mal so. Das wollte eigentlich der Teufel. Lacht oft, wenn wir arbeiten, aber er bebt, wenn wir beten. So hat auch die Corrie ten Boom einmal gesagt. Wir Christen stehen ständig in einem Kampf. Warum? Satan braucht gegen die nicht zu kämpfen, die was auf seiner Seite sind. Jesus selbst hat gesagt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich, oder? Also alle, die was nicht für Jesus sind, sind gegen ihn. Das heißt, um die braucht sich der Teufel eigentlich gar nicht ranken. Sondern er muss für den Kampf gegen die, die was für ihn sind. Und wer ist für ihn? Wir, die was an Herrn Jesus als unseren Herrn und Heiland angenommen haben. Weiter steht auch in der Schrift, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher, wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Schreibt Petrus, im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 8. Erinnern wir uns gemeinsam an das Gleichnis vom guten Hirten. Ich lese kurz vor, es steht in Johannes 10, Vers 9 bis 13. Dort heißt es, ich bin die Tür. Also Jesus Christus spricht, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mittling aber, der kein Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Wir Menschen werden ja in der Bibel nicht nur einmal, sondern anders mal auch noch, oder mehrere Mal, mit Schafe verglichen. Schafe sind nicht berühmt dafür, dass Gott die wiffesten, intelligentesten Tiere sind. Sondern die Schafe, die brauchen einfach einen Führer. Sie sind Rudeltiere, sie brauchen gemeinsam, aber einzelnes Schaf ist leichte Beute. Wir kennen die Aussage von unserem Herrn Jesus, dass ein Hirte 100 Schafe gehabt hat und ein Schaf ist ihm angegangen am Ende des Tages. Die 99 hat er stehen lassen und hat so lange gesucht, bis dass er das eine Schaf gefunden hat. Und wie er es dann gefunden hat, hat er sich gefreut, hat es auf den Morgen genommen, hat es heimgetragen und hat es seinem Freund erzählt, dass er das Schaf wieder gefunden hat. Auf der anderen Seite wird ihm der Aussage vom Herrn Jesus zweimal die berühmten sieben Ich Bin-Worte, ich bin die Tür, und auf der anderen Seite, ich bin der gute Hirte, wird auch in dem Text ein Dieb erwähnt und später ein Wolf. Und beide sind in der Aussage von Herrn Jesus als Feinde der Schafe angeführt, oder? Zum einen einmal der Dieb. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Und auf der anderen Seite der Wolf. Und der Wolf tut was? Und dann reißt Schafe. In dem gleichen steht, der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Zu was für einen Zweck? Damit er es fängt, frisst, umbringt. Und beide sind eben in dieser Geschichte, in diesem Text von Herrn Jesus, als Feinde der Schafe angeführt. Und ohne den guten Hirten, der auf die Schafe, auf die Herde aufpasst, der für sie kämpft, hätten die Schafe keine Chance zum Überleben, oder? Das gerechte Verhältnis Schaf gegen Wolf oder Schaf gegen Dieb ist immer unausgeglichen. Nur der Vorteil oder die Chance des Schafes ist, wenn der Hirte da ist und auf sie aufpasst. Ist er nicht da, haben die Schafe nie eine Chance gegen Wolf und haben die Schafe nie eine Chance gegen Dieb. Und in dem Gleich, oder ist in der Geschichte, was Jesus da sagt, in dem Gleichnis, in dem Bild, was er sagt, er vergleicht sich da mit dem guten Hirten. Das ist auch ein Gleichnis, in dem es auch um das Reich Gottes geht. Und ich glaube, er möchte uns in diesem Gleichnis zwei wesentliche Dinge über das Reich Gottes vermitteln. Zum einen einmal, das Reich Gottes ist bedroht. Wir als Kinder, als Schafe dieses Reiches sind dem Feind ausgeliefert. Wie Schafe dem Wolf, wie ein Schaf dem Dieb, wie schon gesagt, wenn sie keinen Hirten haben. Und zum anderen, ganz wichtig, es gibt eben den guten Hirten, und das ist der Herr Jesus. Aber was hat eigentlich seine Aussage wirklich erst die Bedeutung verliehen oder die Kraft verliehen, was er gesagt hat? Erst durch seinen Tod am Kreuz auf Golgatha hat er den Beweis geliefert, dass er sein Leben für die Schafe hingegeben hat. Es waren nicht nur Worte, sondern es ist auch die entsprechende Tat drauf gefolgt. Und der Herr Jesus ist am Kreuz gehängt. Er hätte beten können und Legionen vom Engel waren gekommen. Aber der Herr Jesus ist nicht abgehauen und ist nicht angehauen vom Kreuz, sondern hat sein Leben für die Schafe gegeben. Und dies ist eine Wesensbeschreibung vom Reich auf dieser Welt. Das Reich des Herrn ist in dieser Welt einfach umkämpft. Wir sind mitten in einer riesigen Schlacht. Und wenn man nur mal den Vergleich anschaut, Wolf gegen Schaf, ist der Ausgang nicht recht hoffnungsvoll für ein Schaf, wenn man eben nur diesen Wolf sieht. Aber das ist die Realität. Wir stehen auf der Abschusslisten vom Feind, vom Teufel, und wir sollen uns davor hüten. Aber wie greift uns der Wolf an? Was tut der Dieb? Der Dieb meldet sich vorher nicht an. Hallo, ich komme heute um Mitternacht und räume dein Haus aus. Hat keiner gesagt. Wie es bei uns damals um einen Einbrucher sind, dem hat keiner gerechnet, war der da. Und wie er uns ausgeräumt hat. Und genauso wenig wird ihm jetzt ein Dämon für uns stehen und sagen, hua, ich bin jetzt da, damit ich die Schau, dass ich in die Hölle befördere. Sondern das wird nicht der Fall sein, sondern der Teufel ist zwar böse, aber er ist listig und er ist schlau. Und er wird es listig versuchen. Und sprichwörtlich steht, wie es in der Bibel heißt, als Wolf im Schafspelz. Und wenn der Teufel, so wie in der Herr Jesus auch als Vater der Lüge genannt hat, wird er es auch über Lügen versuchen. Über Lügen sich in mein Leben einschleichen und langsam unser geistliches Leben zu versuchen zu unterminieren. Es sind wahrscheinlich, oder sind eigentlich immer die gleichen Lügen. Und komischerweise haben sie eigentlich immer Erfolg, oder fast immer Erfolg gehabt. Was hat die Schlange zu Eva gesagt? Sollte Gott wirklich gesagt haben, das. Wie oft hören wir den Vergleich? Sollte es Gott wirklich gut mit uns meinen? Wenn es wirklich gut mit uns meint, warum ist es dann so, wie es jetzt gerade ist? Sollte Gott angesichts dieser Not wirklich dich lieb haben? Warum geht's dir denn dann so schlecht? Wirst du wirklich nur glücklich, wenn du dir an Gott tust? Schau dir mal um, wie glücklich, dass die Menschen da draußen anschauen. So jetzt einfach ein paar Beispiele. Der Teufel weiß, dass er letzte Stunde geschlagen hat. und dass er besiegt ist. Aber nach wie vor ist er der Fürst dieser Welt und er wird das Feld nicht kampflos aufgeben. Und Jesus selbst hat einmal so seinen Jüngern gesagt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Und Paulus schreibt Timotheus im 1. Timotheusbrief, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kapitel 6, Vers 12. Wir sollen kämpfen. Und Paulus gibt uns, wir haben es sicher schon oft gehört, aber ich will es einfach nur in Erinnerung rufen, ein paar Tipps oder ein paar Hinweise, eine bestimmte Waffenrüstung anzulegen, eine Kampfausrüstung. Und diese Kampfausrüstung ist beschrieben in Epheser Kapitel 6, ab Vers 10. Epheser Kapitel 6, Vers 10 bis 18. Dort heißt es, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb greift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle vorigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, und nehmt euch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist, und wacht zu diesem Zweck, in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Wir haben gerade gehört, dass wir mitten in einem Kampf sind und stehen, vielleicht manche mehr, manche weniger, und Paulus vergleicht hier die Waffenrüstung Gottes und hat das Bild einfach mit der Waffenrüstung eines römischen Soldaten. Darum ist es so beschrieben, wie es da beschrieben hat. Zum einen der Gürtel der Wahrheit oder der Gürtel ist Wahrheit, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Stiefel sind bereit für das Evangelium des Friedens einzutreten, der Schild des Glaubens, der Helm des Heils, das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Dieses Bild soll einfach so einen römischen Soldaten darstellen. Nur mal gut sichtbar das Schwert, das Schild, die Sandalen, also die Schuhe, die Stiefel, wie es da drin steht. Und Paulus hat gewusst, mit dem was er redet, weißt? Damals ist Israel unter römischer Herrschaft gestanden und die Römer haben Paulus auch stark bewacht, eine Zeit lang, bis das nach Rom transportiert haben. Genau gewusst, wie die bewaffnet sind. Aber er hat die Waffenrüstung Gottes eben mit der Rüstung und mit der Ausrüstung eines römischen Soldaten, eines römischen Legionärs verglichen. Den ersten Ausrüstungsgegenstand, denn was Paulus hier erwähnt, ist der Gürtel der Wahrheit. So steht nun fest und gürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Was hat der Gürtel für eine Aufgabe? Was wollen Sie tun? Was hat unser Gürtel für Aufgabe? Wenn wir einen Gürtel nicht oben haben, dann rutscht uns alles auf, oder? Und wenn uns alles runterrutscht, dann können wir uns nicht richtig bewegen. Im Gürtel ist auch das Schwert befestigt, da hängt alles um, was man braucht. Das war vor einem Soldaten eine ganz wichtige Sache. Wenn der Gürtel nicht da war, dann flattert das Hemd, da rutscht ihm der Kilo runter. Oder die Hosen, wie man es halt nehmen will. Und er kann sich nur kurz bewegen und das hält einfach nichts her. Wenn man es jetzt auf einen modernen Soldaten übertragt, das gerade. Wir waren beim Bundesheer, der Daniel und ich gemeinsam. Wir haben auch so eine Art Gürtel gehabt, wir haben unser Kampfgeschirr gehabt. Da ist auch alles umgehängt, was wir braucht haben. Da ist die Munition umgewählt, da ist das Messer umgewählt, da ist die, genau, das Feldflaschen umgewählt zum Trinken, da ist umgewählt die Schutzmasken für einen Gasangriff, da haben wir alles umgehabt. Aber auch da ist alles möglich aufgehängt worden, der ganze Rucksack ist da umgehängt. Der Gürtel hält alles zusammen. Und ohne den Gürtel bewegst du dich nur ganz kurz. Die Kinder übrigens machen gerade in der Sonntagsschule auch dasselbe Thema durch, die Waffenrüstung Gottes, meine ich, was, das wissen sie. Und wir haben daheim einen Kalender, für einen Kinderkalender, wo auch kurze Geschichten für Kinder mit oben sind und da ist auch die Waffenrüstung Gottes vor kurzem sogar behandelt worden. Und da wird eben das nicht mit einem römischen Soldaten verglichen, sondern mit einem Knappen, der was zum Ritter ausgebildet wird. Man kann sich da sehr verändern, man kann es einfach sehr gut veranschaulichen. Aber jeder Mensch, oder wir, sind aufgefordert, den Gürtel der Wahrheit anzulegen. Der Gürtel, der unser ganzes Leben zusammenhalten soll, wie eben ein Gürtel ein Gewand zusammenhält, der soll unser Leben zusammenhalten, das ist die Wahrheit. Und jeder Mensch lebt in einer Art Lebenslüge. Die Lüge ist genau das Gegenteil von der Wahrheit. Und die Lüge, die macht uns über unseren eigenen Zustand irgendwas etwas immer vor. Und hinter jeder Lebenslüge steht wer? Der Vater der Lüge. Und das ist der Teufel. Johannes 8, Vers 44 bezeichnet Jesus den Teufel als Vater der Lüge. Wer unter anderem nichts hergibt, aus was für einem Grund er immer, dann ist das ein Geizkragen. Das ist ein gieriger Hund. So denken wir vielleicht. Wenn ich nichts hergib, ich bin sparsam. Ich kann mein Geld umgehen. Wenn der andere einem mitten was ins Gesicht hat, dann ist das lieblos. Wie kann er mir das mitten ins Gesicht sagen? Wie kann er denn so reden mit dem anderen? Wenn ich das sage, dann bin ich nur aufrichtig, ich bin einfach eine gerade Mücke. Ich sage so, wie man es denkt, ich habe das Herz auf der Zunge. Und solche Lügen gibt es viel. Wie biegen sie das irgendwo im Kopf über zurecht? Aber wenn ein Mensch zum Glauben kommt, dann erkennt er die Wahrheit. Er wird überführt. Und er wird zwar so überführt, so wie Gott ihn sieht, so denkt er nachher von sich selbst an. Er erkennt die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, ich bin schwach. Ich bin voller Fehler, ich bin ein verlorener Sünder. In mir ist Neid, Hass, Wut, Sorge, Undankbarkeit und. Die Listen kann man weiterführen. Ich bin einer, der was nicht her über meine Gedanken ist. Der was sich treiben lässt von der Welt, von dem, was ich will, von meinem Ich, von meinem Trieben. Und darum bekennen wir das dem Herrn. Und wir bekennen, dass wir Sünder sind. Mit dem Bedürfnis, ich will frei werden. Ich will frei werden von der Schuld, ich möchte frei sein. Und Paulus schreibt in 2. Thessalonicher 2, Vers 10, sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen und können daher nicht gerettet werden. Viele Menschen gehen einfach dabei, vorbei davon. Die Wahrheit wollen sie einfach nicht sehen. Stimmt das wirklich, was in der Bibel steht? Stimmt das wirklich, was da geredet wird? Kann man das alles so glauben? Das ist so viele tausend Jahre her. Sie nehmen einfach das nicht als Wahrheit an und leben in ihrer eigenen sogenannten Wahrheit. In ihrer eigenen sogenannten Lebenslüge. Drum der Gürtel der Wahrheit, der was alles zusammenhält. Selbstbewusst werden, die Wahrheit ist, wir sind einfach Sünder und wir sind schlecht. Und ohne Herrn sind wir verloren. Das ist die Wahrheit. Ein nächster Ausrüstungsgegenstand, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit oder mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Über dem Gürtel, Panzer vor dem Soldaten. Der Brustpanzer schützt die wichtigsten Organe, Lunge, Leber, Milz, alles was man braucht. Und vor allem auch das Herz. Und das Herz steht beim Menschen für was? Für das Zentrum vom Menschen. So wie die Rippen unser Herz schützen, soll auch der Panzer der Gerechtigkeit ihm Schutz bieten. Aber es gibt ihm eine Gefahr, und das ist auch bei uns Christen. Und die Gefahr heißt Selbstgerechtigkeit, wenn ich selbstgerecht bin. Wie schnell sind wir, oder kommt es, dass wir als Christen oder dass ein Christ den Panzer der Gerechtigkeit ablegt und dafür die saubere Westen der Selbstgerechtigkeit anzieht? Das ist zwar angenehm zum Tragen, das ist leichter, aber im Kampf ist die nicht zum Gebrauchen. Gerechtigkeit ist ein Begriff, der die Vollkommenheit Gottes ausdrückt. Und weil Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist, können unsere Sünden vergeben werden. Und Gott kann uns durch diese Tat eben gerecht sprechen. Und ab jetzt gilt erst Christi Blut und Gerechtigkeit. Das ist mein Brustpanzer. Und wie behalten wir diese Gerechtigkeit? Jede Sünde, die was wir begingen, ist ein direkter Angriff. Und will diesen Panzer irgendwie wegbringen und anschlagen und kaputt machen. Was nicht an Jesus ausgeliefert ist, kann er nicht bedecken. Und darum ist es wichtig, dass wir unsere Sünden bekennen und ihn um Vergebung bitten. Und das, wo das passiert, wenn er wirklich wir um Vergebung bitten, da erfahren wir Freiheit und eine wunderbare Geborgenheit und wir sind gerecht gesprochen. Nichts kann uns schaden, alles prallt ab am Panzer der Gerechtigkeit. Das eigene Gewissen oft belastet uns, durch unsere Vergangenheit vielleicht oder was passiert ist. Aber wie gut ist es zu hören, die Worte des Herrn, dass uns vergeben ist. Dass wir gerecht gesprochen sind vor Gott. Die Füße, Soldat hat solche Sandalen gehabt In der Bibel steht Stiefel. Schaut nicht jetzt in unserem Sinne aus wie ein Stiefel. Aber ich glaube, alle waren schon mal wandern, alle waren schon mal Bergsteigen. Und wenn du keine gescheiten Schuhe hast, dann ist das nicht gut. Weil wer geht schon mit Schlapfer Bergsteigen? Das wird schief gehen. Und gescheite Schuhe ermöglichen einfach das Gehen über steinige Straßen. Man kann lang damit gehen. Viele von uns kennen den Herrn Jesus. Wir kennen den Herrn Jesus. Wir haben zum Glauben gefunden. Wie ist es dazu gekommen? Wie bist du zum Glauben gekommen? Wahrscheinlich hat dir irgendwer von Gott erzählt. Sei es die Eltern, sei es die Freundin, die Frau, wurscht, Bekannte. Bei uns ist es hauptsächlich Familien, sage ich mal. Aber du hast die Botschaft irgendwann einmal gehört gekriegt. So, und jetzt bist du zum Glauben gekommen und jetzt sind wir selbst gefordert. Anderen ebenfalls daran teilhaben zu lassen und anderen Menschen davon zu erzählen. Es sollte einfach unser dringendes Anliegen sein. Und ich weiß, das ist unser Anliegen. Wir beten sehr viel dafür, dass die Gemeinde wächst, dass Familienangehörige, die wo seinen Herrn noch nicht kennen, zum Herrn finden. Dass unser Partner oder Partnerin zum Herrn findet. Und dass unsere Kinder beim Herrn bleiben und einem Jesus nachfolgen. Aber dennoch sind wir gefordert, nicht nur dafür zu beten, sondern auch aktiv zu sein. Wir müssen die Schlapfen der Gleichgültigkeit ausziehen, wenn der Nachbar zum Teufel geht, auf gut Deutsch gesagt. Und die Stiefel der Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen, anziehen. Jeder Christ ist dazu berufen, das Evangelium weiterzugeben. Das ist der Auftrag vom Herrn. Durch das Reden über unseren Glauben, über das, was wir erlebt haben, vielleicht von unserem Beten zu Jesus, werden andere vielleicht aufmerksam. Es ist denen nicht wurscht, auch wenn sie am Anfang nur lachen. Warum lachen sie? Weil sie es lächerlich finden. Beim nächsten Mal suchen sie wieder, aber das stiehlt. Das ist kein egal. Die Frage ist, wann haben wir das letzte Mal ein Glaubensgespräch geführt? Kannst du es nicht einmal genau sagen. Mit einem Christen über den Glauben zu reden, ist relativ leicht. Aber mit einem Nicht-Christen überlegst du das zweimal. Kommt der blöd antworten. Aber dennoch sind wir aufgefordert, uns diese Stiefel anzuziehen. Auch wieder der moderne Soldat. Was haben wir gekriegt? Wir haben gescheite Stiefel gekriegt. Und wenn dir die nicht passen, hast du ein Problem. Dann kommst du nicht mit, dann bleibst du hinten. Dann kriegst du Blut und kannst nicht mehr rein am nächsten Tag. Aber ohne Stiefel war es generell ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Schild des Glaubens. Ein römisches Schild ist ein relativ großes Schild. Und vor allen Dingen aber greift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt, alle vorigen Pfeile des Bösen. Das römische Langschild, so wie es auf dem Bild dargestellt ist, heißt Tyra. Warum? Tyra kommt von Tür, weil das Schild fast so groß ist wie ein ganzes Tier. Und hinter dieser Tür kann man sich verstecken. Da ist man geschützt. Und der Glaube wird hier mit dieser schützenden Funktion verglichen. Mit diesem Schutz, mit diesem Schild. Es geht beim Glauben um die ununterbrochene Verbindung mit unserem Herrn Jesus. Und darauf kommt man es an, dass wir ständig mit dem in Kontakt sind, mit Herrn Jesus. Und unser Glaube einfach dieser Schild ist. Der Glaube wird auch mit der Gemeinschaft mit anderen Christen gestärkt. Die Römer zum Beispiel haben eine ganz bestimmte Kampftaktik gehabt. Sie haben die Schilder zueinander aufgesteckt. Die haben sie alle hinter einem Schild versteckt. Die sogenannte Schildkrötentaktik. Einer schützt dem anderen. Wenn ein Soldat, ich weiß nicht, soll das Schild vorn holen oder soll das oben holen. Miteinander sind sie stark. Da haben sie mit dieser Taktik haben sie sehr viele Schlachten gewonnen. Darum ist ja das Reich so groß geworden, so wie es groß geworden ist. Die Soldaten sind ganz eng zusammengestanden, haben die Schilder zum Schutz vor sich hergeholt. Und so eben den Angriff der Feinde haben sie widerstehen können, haben vorrücken können und haben eben den Feind bekämpfen können. Und auch auf uns fliegen viele Pfeile. Pfeile da hinschießen kannst, aber es ist relativ schwer, dass du da einen triffst. Auf uns fliegen auch Pfeile zu. Mogen vielleicht heißen Entmutigung, Zweifel, Enttäuschung. Diese Pfeile, wenn die treffen, dann weh. Drum sind feurig, sie verletzen. Wir fühlen uns getroffen, wir sind betroffen. Aber wir sollen hinter dem Schutz des Glaubens Zuflucht suchen. Wir sind Kinder Gottes und verstehen oft unseren Vater im Himmel überhaupt nicht. Warum muss das jetzt passieren? Was war der Sinn von dem? Was will uns das sagen? Aber dennoch immer wieder sich auf den Glauben zu berufen. Zu glauben, dass Jesus Christus der Herr und Heiland ist. Zu glauben, dass er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Der, was die so wichtig genommen hat, dass er aufs Kreuz gegangen ist. Hol ihn wieder als Schutz vor den Angriffen zurück. Glauben, dass Jesus wirklich der ist, der er ist. den Glauben vorn hinstellen, damit der Glauben nicht irgendwie niedergehauen oder verloren geht und Schutz dahinter suchen. In Markus 9 sagt oder steht der Vers: Herr, ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Und im Hebräerbrief im Kapitel 11 werden die Menschen der Bibel und ihr Glaube beschrieben. Dort lesen wir immer wieder: Durch den Glauben ist Jericho oder die Mauern Jericho eingestürzt. Durch den Glauben ist jenes passiert. Insgesamt 21 Mal liest man das im Hebräerbrief. Der Glaube, das Schild. Dann gibt es so einen Helm des Heils. Und ein Helm ist ein Gegenstand mit dem, was wir alle was anfangen können. Ein Kind kriegt beim Radfahren schon mittlerweile einen Radhelm. Wenn es ein wenig ist, braucht er einen Mobilhelm oder einen Motorradhelm. Wenn wir Skifahren sind, setzen wir auch einen Helm auf. In der Arbeit brauchen wir oft einen Helm. Die, was auf dem Bau arbeiten, das ist das Normalste auf der Welt, dass sie einen Helm aufsetzen. Ohne Helm waren manche Dinge sogar unmöglich. Ein Astronautenhelm zum Beispiel. Und. Motorrad ist verpflichtet, dass du einen Helm aufsetzt. Ich bin vor kurzem in einem Rennauto mitgefahren. Das erste, was ich gekriegt habe, war ein Helm. Das war so. Und Paulus fordert uns auf: Nehmt den Helm des Heils. Und das hat mir beim Daniel seiner Geschichte so gut gefallen. Wo findet oft der Kampf statt? In den eigenen Gedanken. Der innere Schweinehund. In unseren Kopf geht es oft an. Tue ich das? Mag ich das tun? Über Sachen denke ich nach. Oft kriegen wir die falschen Antworten, weil wir auch die falschen Fragen stellen. Und der Helm schützt den Kopf. Und der Kopf ist eben der Bereich, wo unser Gehirn ist. Und im Gehirn denken wir. Oder mit dem Gehirn denken wir. Und es gibt eben so viele Gedanken, die uns verwirren und uns durcheinander bringen. Und manche Gedanken kriegen wir nie wieder an. Die beschäftigen uns, die kommen uns sogar in der Nacht unter den Träumen. Gedanken sind Mächte, die unser Verhalten beeinflussen und bestimmen. Dann ist eine Geschichte. In der Geschichte ist wenigstens 150 Meter gerannt. Ich komme nicht einmal zu den ersten 100, ich komme nicht einmal zu den 150, weil ich den ersten nicht mehr mache. Weil es vorher schon ausmacht und nein, das gefällt mir nicht. Ich habe 15 Ausreden, warum das ich es nicht mache. Der Helm des Heils. Und wir haben nicht nur gute Gedanken, sondern wir haben auch sehr viele schlechte Gedanken. Und wir sind aufgefordert, auch vom Wort her, dass wir unheilvolle Gedanken gefangen nehmen und zum Kreuz bringen sollen. Und heilsame Gedanken entgegenwirken sollen. Das ist nur ein Beispiel jetzt. Wir wissen, dass wir ein neues Leben haben. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind. Denn wir lieben die Brüder. 1. Johannes 3, Vers 14. Wir haben die Gewissheit in unseren Gedanken, dass dies, wenn wir glauben, auch der Grund ist, warum das meines Tages beim Herrn sind. In Römer 8, Vers 28 steht: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das müssen wir sich immer wieder vor Augen halten, mit solchen Gedanken uns beschäftigen. Oder die Gewissheit absoluter Geborgenheit. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Römer 8, Vers 39. Und das ist einfach das Heil. Wir sind gerettet, wir sind heil. Gute Gedanken haben. Unser Denken schützen vor dem Blödsinn, was uns wer anderes einreden will. Nun zum letzten Gegenstand. Das Schwert des Geistes. Nehmt das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Das Schwert ist zum einen eine Verteidigungswaffe, aber in dieser Ausrüstung eben auch die einzige Angriffswaffe. Einzelne Bibelworte, Verse aus der Bibel, sind schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und mit denen können wir sie verteidigen. Und wie das gegangen ist, sehen wir am besten bei der Versuchung vom Herrn Jesus. Jesus ist noch 40 Tage Fasten in der Wüste vom Teufel versucht worden. Er hat der Versuchung bestanden oder widerstanden, indem er messerscharf, im wahrsten Sinne des Wortes jetzt beim Schwert, allen Fangfragen und lauter den Versuchungsfragen des Teufels mit dem Wort oder mit Worten aus der Bibel entgegengewirkt hat, entgegengetreten ist. Es steht geschrieben, zack, zack, kämpft, Angriff. Schlag auf Schlag hat der Herr Jesus mit einem Gegenbibelwort der Versuchung widerstanden. Jesus hat aus Steinen Brot machen sollen, und so zu beweisen, dass er Gottes Sohn ist. Jesus antwortet aus 5. Mose Kapitel 8, Vers 3: Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Nächste Versuchung: Der Teufel stellt Jesus auf die Tempelzinne und will, dass er sie herunterfallen lässt, um zu beweisen, dass er Gottes Sohn ist. Jesus entgegnet ihm wieder mit einem anderen Wort, welches geschrieben ist in 5. Mose Kapitel 6, Vers 16: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und der Teufel zeigt Jesus alle Reiche der Welt und verspricht ihm, die Weltherrschaft zu übertragen, wenn er von ihm niederfällt. Und Jesus hat wieder geantwortet: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben im 5. Buch Mose 6, Vers 13: Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Und das Schwert des Geistes, die Worte Gottes, sind oft das Einzige, was wir oft in Anfechtung nur in der Hand haben. Mit dem, was wir uns wehren können, verteidigen können, aber angreifen können. In Extremsituationen, wie wir sie jetzt haben, bei Krankheiten, bei Verlust, im Alter, im Sterben, helfen keine Erfahrungen mehr oder ist nicht mehr klar und man ist hin und her gerissen. Wie gut ist es doch, wenn man am Psalm 23 auswendig kommt. Der Herr ist mein Hirte. Und es ist halt einfach einmal so. Es steht geschrieben. Und das steht geschrieben. Passt da. Das Schwert, Angriff. Täglich haben wir diesen Kampf. Ich denke ehrlich gesagt über das ganz selten noch. Das ist halt jetzt, weil es halt die Kinderstunde jetzt über dieses Thema hat. Und ich habe mir es halt einfach so gedacht, wir haben doch jetzt einiges vor, oder? Wir beten. Wir haben die 50-Jahr-Feier. Ich glaube, dass wir mit gescheit viel Widerstand rechnen werden müssen. Und dass das nicht flutschen wird. Sondern dass da Sachen sind, die was wahrscheinlich, oder Sachen passieren, die was nicht passieren sollten. Wo der Teufel versucht, dass er uns entgegentritt. Und er wird uns entgegentreten. Es geht ganz schnell. In der Früh eine blöde Meldung, irgendwas ist passiert, ein Streit in der Früh ist schon perfekt und der Gottesdienst ist für zwei, drei Leute schon wieder gerannt. Fährst du mit dem Kopf bei einer Streitereise. Es geht ganz schnell. Da muss jeder einfach mal überlegen, okay, bei Gaudi schreibt das Paulus nicht in die Bibel. Und dann vergleicht er das auch mit einem Soldaten. Und am Schluss vor der Waffenrüstung Gottes betont ihm Paulus das Wichtigste, das Gebet. Dort heißt es: Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Durch das fortwährende Gebet kann die geistliche Waffenrüstung angezogen werden und sie auch gebrauchen. Die Ewigkeit wird irgendwann einmal ins Licht bringen, wie viel Segen, wie viel Kraft, welche Siege uns verloren gegangen sind, weil wir nicht gebetet haben und nicht gefleht haben und mit Ausdauer gebetet haben. Aber dort macht die Hölle mobil, dort macht der Satan mobil. Und da tritt er nachher dagegen an, wenn Menschen, also wenn Frauen und Männer zusammenkommen, um zu beten und das Gebet wieder ernst nehmen und versuchen mehr zu beten. Dort geht der Kampf dann an. Und ab dem ersten Tag, ab dem Freitag, wo es eigentlich angegangen ist, dass wir herunter beten, sind alle Sachen, dass ich dann entweder nicht pünktlich gekommen war, dass irgendwas dazwischen gekommen ist. Gestern war der Lehrer krank geworden. Da ist der Fliesenleger dahergekommen und ist nicht fertig geworden und. Und auf der Sofa ist immer gemütlich. Also ich bin bei dem Geschichte von Daniel vorher bei der Soft dabei. Aber nehmen jetzt nur die Begriffe her, die was wir hören. Wahrheit, Gerechtigkeit, Evangelium des Friedens, Glaube, Heil, Wort Gottes. Das trifft doch alle auf unseren Herrn Jesus zu. Ohne jetzt den Vergleich vor die Gegenstände. Jesus Christus sagt: Ich bin die Wahrheit. Jesus ist gerecht und er hat für unsere Gerechtigkeit gesorgt durch seinen Sühnungstod. Er hat uns gerecht gesprochen durch die Vergebung, was wir erreichen. Jesus ist der Friedefürst. Er wird also benannt im Alten Testament schon. Das Evangelium des Friedens. Frieden mit wem? Mit Gott, diesen Frieden. Der Jesus ist die Grundlage unseres Glaubens. Das Heil, was wir empfangen, hat der Jesus vollbracht. Und der Jesus ist das Wahrgewordene oder das Mensch gewordene Wort Gottes. Und der Jesus ist die Grundlage unseres Glaubens. Er hat das Heil für uns erkämpft. Und Jesus Christus hat das ganze Wort Gottes auch erfüllt. Zum Schluss nur ein Vers, denn was eben ganz am Anfang steht: Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das wird auch zum einen durch diese Waffenrüstung einfach nur mal veranschaulicht. Was ist unsere Kraft, was ist unsere Stärke? Eben diese sechs Dinge, die was wir jetzt gerade besprochen haben. Ich möchte zum Schluss noch beten. Lieber himmlischer Vater, ich möchte Danke sagen, dass du nicht im Ungewissen hast lassen, dass wir im Kampf sind. Du hast uns das durch dein Wort gesagt, aber du hast uns auch nicht schutzlos dem Feind ausgeliefert. Du hast uns Dinge gegeben, Herr, die uns schützen sollen. Und Paulus hat es eben beschrieben mit einer Waffenrüstung. Und danke, Herr Jesus, dass wir einen guten Kampf kämpfen dürfen und können. Und danke, Herr Jesus, dass du der gute Hirte bist, der was auf seine Schafe schaut. Und so bitte ich dich für uns alle, Herr, dass wir einfach über dein Wort nachdenken und uns beim nächsten Mal fragen, wenn wir was zu machen hätten, wo wir das Gefühl haben, da könnte man was machen. Was hindert uns daran? Ist es die Bequemlichkeit, der innere Schweinehund? Ist es der Angriff? Und hilf uns da, dass wir Siege erringen, Herr. Und vor allem bitte ich dich, Herr, gerade für die Gebetswoche, dass du sie segnen möchtest, Herr. Und jeden Einzelnen, Herr, der was überlegt zu kommen, Herr, dass er die Entscheidung treffen kann, Herr. Ich bitte dich da um deine Hilfe. Und auch für die 50-Jahr-Feier. Ich bitte dich, lass uns allen bewusst sein, Herr, dass diese 50-Jahr-Feier nicht kampflos einfach über die Bühne geht. Wir wollen, dass diese 50-Jahr-Feier zu deiner Ehre stattfindet. Wir wollen, dass Menschen damit erreicht werden. Aber der Teufel will es nicht. Und darum bitte ich dich, hilf uns, Herr. Danke, dass wir auf dich vertrauen können, Herr. Dass wir an dich glauben dürfen, Herr. Und dass wir das sagen dürfen, Herr. Und ich bitte dich, Herr, hilf uns, Herr, uns immer mehr bewusst zu werden, Herr, wie wichtig das ist, an dir dran zu sein. Ich bitte dich um deinen Segen. Amen.